Und wir sind in der zweiten Stunde des Lokalmagazins angekommen und daher begrüßen wir ganz herzlich unsere Gäste hier im Studio, Sandra Omlor und Karin Schulze vom Theater Die Tonne in Reutlingen. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo, wir freuen uns auch.
Vielen Dank.
Es geht ja Schlag auf Schlag bei euch. Keine zwei Wochen ist die Neueröffnung des Neubaus her und schon steht der nächste dicke Brocken auf dem Programm. Nach der ersten Premiere auch das große Mono-Spektakel-Festival, wobei groß ist dann relativ, wenn es immer nur eine Person ist, die auf der Bühne ist, maximal. Aber dazu gleich mehr. Vielleicht werfen wir einen ganz kurzen Blick nochmal zurück zur Neubaueröffnung. Wir hatten vorhin auch nochmal einen Zusammenschnitt von unseren Aufnahmen dort. Wie ist es euch jetzt in Erinnerung geblieben? Wie fühlt sich's an, euer Neubau?
Also ich finde es ganz toll, den endlich mal mit Menschen erlebt zu haben, dass da wirklich so viele Leute gekommen sind, freut uns natürlich wahnsinnig, weil es natürlich auch nochmal das Interesse am Theater vergrößert, so durch diesen Bau wahrscheinlich, also hoffen wir auf jeden Fall. Merkt man eigentlich auch schon, weil die ersten drei Vorstellungen von der Eröffnungsproduktion waren auch gleich alle ausverkauft komplett. Und das ist natürlich eine tolle Erfahrung, dass man merkt, dass das wird angenommen. Die Leute sind neugierig, haben Lust drauf, sich das alles mal anzugucken und auch mal so Theater zu erleben. Wir haben sogar auch sowohl für das Tonne Jugendforum als auch für die Tonellis, die kleineren Mitspielenden sozusagen, die haben praktisch auch immer neue Leute dazu gekommen. Also man merkt, das hat so einen Auftrieb gegeben dem Ganzen auch.
Wirklich, ja? Haben sich direkt bei der Eröffnung Leute eingeschrieben oder?
Mhm. Ja, gleich Kontaktdaten aufgenommen und bei uns ging es direkt am Montag nach dem Wochenende mit Spielen weiter und da waren schon drei neue dann mit dabei.
Das ist ja super, also damit war nicht unbedingt zu rechnen, oder?
Nein, also insgesamt dachte ich auch, also so viele Jugendliche waren jetzt nicht unbedingt in den Vorstellungen, aber die da waren, sind dann alle gleich neugierig geworden und wollten mitmachen.
Wie hast du das Eröffnungswochenende verkraftet, auch von dem ganzen Stress, der darauf hinzuarbeiten und dann das durchzuziehen?
Also für mich war das gar nicht, also ich habe es eher genießen können, weil so die Hauptverantwortung nicht unbedingt bei mir lag, also dieses ganze Organisatorische. Das hat ja bei uns zum großen Teil Feline Pallis gemacht, das künstlerische Betriebsbüro. Und wir haben dann am Ende eigentlich, also gerade Karin und ich haben sich auch um unsere eigenen Programmpunkte gekümmert und dann, wo wir frei waren, halt immer geguckt, dass alles läuft. Das fand ich total spannend, mir hat sehr viel Spaß gemacht.
Wie viele Leute sind da gewesen? Über 4.000? Oder?
Also es ist mal so eine grobe Schätzung, bei uns hat jetzt keiner gezählt, also da hätten wir, glaube ich, keine Kapazität mehr gehabt, das auch noch zu zählen und sind ja auch manche dann wieder rausgelaufen zu den Foodtrucks und haben sich damit Essen versorgt und sind dann wieder rein und so, da hat man keinen Überblick, aber ich habe mal so ausgerechnet, wie viele Vorstellungen, also Veranstaltungen es gab und die waren eigentlich alle so voll, dass da Leute noch stehen mussten und so, also das war voller als geplant und insofern habe ich da mal so eine kleine Hochrechnung gemacht und bin da halt auf über 4.000 locker gekommen, nur allein diese Veranstaltung. Es gab ja auch Leute, die sind einfach nur durchgegangen, haben sich die Räume angeguckt, weil es natürlich auch spannend war. Es gab dann natürlich auch diejenigen, die gesagt haben, naja, es ist ja Tag der offenen Tür, wir wollen eigentlich das ganze Theater angucken und jetzt ist es blöd, jetzt kann ich nicht in die Räume, weil da ja natürlich eine Veranstaltung ist und dementsprechend vor der Veranstaltung musste dann ja auch geprobt werden oder also was eingerichtet werden, umgebaut werden. Da brauchte man einfach noch einen Moment Ruhe und konnte halt eben dann nicht logischerweise den Saal besichtigen. Da gab es so ein bisschen Unmut auch. Andere, die dann aber auch gesagt haben, Mensch, ihr seid doch ein Theater, wieso macht ihr nicht noch viel mehr ganze Vorstellungen? Also es gab so ein paar wirklich komplette Vorstellungen, aber das waren eigentlich nur vier. Und ansonsten hatten wir halt ganz bewusst gesagt, wir machen so kleine Häppchen, die immer nur so Viertelstunde ungefähr dauern, damit die Leute halt möglichst viel Verschiedenes mitbekommen können und dann auch wieder wechseln können und die Räume halt auch mal angucken können. So, das war so ein bisschen der Kompromiss und es hat eigentlich auch sonst ganz gut funktioniert. Da gibt es natürlich immer ein paar, die nicht ganz glücklich zu machen sind, aber klappt schon.
Was ich sehr witzig finde, ist, also wir dürfen im Moment im ganzen Haus nicht eine Tür offen lassen, weil sofort einer drin ist und sich die Räume anguckt.
Auch nach wie vor denken die Leute, es wäre ihr Theater und der Tag der offenen Tür geht noch weiter. Mhm. Also es wird angenommen, die Leute haben es reichhaltig genossen und wahrgenommen. Wie war das mit der Feuershow am Abend, am Nachmittag? Da hat es ja dann doch ganz schön geregnet.
Ja, leider war das Wetter natürlich nicht so ideal, so der Kampf der Elemente gegeneinander, aber die Feuerkünstler sind da ja routiniert und die haben das knallhart durchgezogen. Es hat sie überhaupt nicht gestört, ist auch kein Feuer gelöscht worden oder so vom Regen. So stark war er dann auch nicht. Ich fand das ganz großartig. Also es ging ja los bei der Planet 22, wo wir ja 14 Jahre als Provisorium quasi gespielt haben und uns auch sehr heimisch gefühlt haben eigentlich inzwischen. Und ich fand das so als Geste total schön, dass man praktisch da anknüpft und dann praktisch in das Neue rübergeht. Also so, dass der Theatergeist im Prinzip da mit rübergebracht wird in das neue Haus, dass es auch belebt und beseelt wird. Und die haben das ganz toll gemacht. Also es sind richtige sind auch Schauspieler, diese Gruppe, die das gemacht hat. Flames Fire Company aus Dortmund war das, haben so mit Stelzenläufern und so eine ganz große Show halt gemacht, also so mit eben nicht nur Feuer, sondern auch drumherum, die haben so eine Pseudosprache sich entwickelt, wo es dann immer um Feuer ging und dann natürlich mit Feuer und Tonne haben sie natürlich gespielt, das ist natürlich super, Feuertonne und bietet sich auch an und das haben sie ganz großartig gemacht und dann wirklich so durch die Straßen auch da zu ziehen und Leute praktisch auch zu erreichen, die vielleicht gar nichts davon mitgekriegt haben, dass vielleicht gibt es ja so ein paar noch, die noch nicht wissen, dass es da einen Neubau gibt. Und die sind dann auch noch mit erreicht worden. Es war ganz witzig, so die Wilhelmstraße runter. Dann haben sie einmal kurz beim Osiander reingeguckt. Aber die Fackeln zum Glück draußen gelassen. Das ist ein bisschen gefährlich bei so viel Papier. Aber also es war super, was die gemacht haben und hatten ganz viel Spaß und haben da auch diesen Spaß verbreitet. Und ich dachte erst so, für mich war es ganz total schön emotional, irgendwie so dieses Ankommen dann im neuen Haus. Und man ist dann halt rübergezogen und immer wieder gab es so Stationen. Und also zum Beispiel auch vom Tübinger Tor, dann gab es so, die Trampoline wurden gleich genutzt mit Fackeln, Trampolinspringen und so. Ich habe ganz verrückte Ideen und ich glaube, die machen das auch ganz spontan. Oder bei der Stadtmauer sind sie irgendwie so ein kleines Stückchen hochgeklettert und so gleich. Also so, die nutzen dann so den Raum und erobern sich den da, wo sie jeweils sind. Und dann ging halt der Zug eben vor das neue Theater. Das ist natürlich auch ganz großartig mit der Spiegelfassade dann mit dem Feuer davor und es war irgendwie ganz, ganz tolles Licht, einfach ganz schöne Effekte und ich war da mit Begeisterung dabei. Und dann gab es am Abend auch noch einen Teil Indoor, das war für uns alle ganz spannend, weil wir, also naja, einerseits, man weiß ja so, Leute, die sowas machen, die verstehen dann ihr Handwerk und wissen, wie sie damit umgehen und so, aber es war dann zum Teil, war da ja schon das Bühnenbild für die Eröffnungsproduktion aufgebaut, das ist natürlich auch alles schwer entflammbar imprägniert, aber man weiß ja trotzdem nie irgendwann, das ist ja nur, dass es ein bisschen verzögert dann eben doch auch Feuer fangen kann, könnte und so. Und die haben da echt eine tolle Show gemacht, auch wirklich mit so riesigen Schwüngen, so Feuerteile, die dann geschwungen wurden, ganz tolle Figuren gemacht haben und ja, manchmal war es ganz schön dicht am Vorhang. So. Aber das gehört ja auch dazu, dass man da so ein bisschen Spannung hat und also ich fand die grandios.
Und du hast das Ganze auch fotografisch dokumentiert, den Gang und auch den ganzen Eröffnungstag ein bisschen, ja?
Genau, das war so mein Ding. Ja, das ist das Schöne an so einem kleinen Theater, dass man ganz viele verschiedene Jobs vereinen kann. Und Fotografieren ist ein großes Hobby, schon ganz lange von mir. Und das kann ich halt in so einem kleinen Theater, darf ich das voll ausleben. Und das ist natürlich großartig, mit einer tollen Kamera da Fotos machen zu können. Genau, und gerade diese Feuersachen sind natürlich super, super fotogen und attraktiv. Und einmal habe ich sogar den Theatergeist erwischt. Das war nämlich dann so ein Foto, das war aussah wie so ein Gespenst. Richtig. Und das war im Neubau dann schon. Deswegen ist das so. Für uns ist der Theatergeist jetzt im Neubau angekommen.
Also das war bei dieser Feuershow, ne? Also einer dieser Flammen war der Theatergeist.
Genau. Also frisch beseelt mit guten Geistern oder dem guten Theatergeist, der ist angekommen. Und das hat sich dann fortgesetzt in der Woche nach der Eröffnung. Da gab es dann die erste große Premiere mit der auch einer Uraufführung, Auftragsarbeit, genau, von Heiner Kontschak. Wie ging das über die Bühne?
Genau, das war natürlich auch sehr aufregend für uns, weil also praktisch bis Sonntag, Spätnachmittag waren ja Vorstellungen, ganz andere Sachen in dem Saal. Und dann ging es praktisch damit los, das erste Mal den großen neuen Saal mit einem Theaterstück zu bespielen. Also das andere waren ja, das war ein Gastspiel, das war jetzt auch nicht so aufwendig vom Licht und alles. Und klar, für die Eröffnung musste man natürlich auch Licht einrichten, Ton einrichten und alles. Aber es war halt eben kein komplettes Theaterstück an sich. Und jetzt gab es halt die ganz große Aufgabe, also für unsere Technik, da echt Hut ab, was die geleistet haben in der Zeit. Die mussten praktisch umbauen, mussten das Bühnenbild aufbauen, dann eben mal schnell am Montag nach so einem Wochenende mussten Licht einrichten, Ton einrichten, weil ausgerechnet da, also das Stück heißt Von Weimar bis Merkel von Heiner Kontschak und es ist natürlich ganz klar, wenn Heiner Kontschak dabei ist, dass es auch ganz viel Musik dabei gibt und wenn es natürlich Live-Musik gibt, also eine Instrumental-Live-Musik, dann ist es auch klar, dass die Schauspieler, die können sonst unverstärkt auch singen, also es wird schon auch gehen in dem Raum. So groß ist der gar nicht, also mit 194 Plätzen würde das schon auch gehen, aber dadurch, dass halt gegen Schlagzeug kommt man dann doch live nicht so gut an und dann mussten die praktisch auch noch mit Mikroports und das verstärken und da gab es eigentlich gar nicht so viel technische Proben vorher. Und das war auch dann so ein Wagnis, weil natürlich keiner genau wusste, wie das funktioniert in dem Raum, den man noch nie ausprobiert hat und wie jetzt das Theaterlicht gemacht wird. Das ist natürlich jetzt viel höher als in der Planie und dadurch kommt das Licht natürlich viel steiler, was natürlich dann wieder nicht so schön aussieht, wenn man dann so Panda-Augen, sage ich immer, wenn man praktisch die Augenhöhlen im Dunkeln liegen, weil wenn das Licht von oben kommt, beschatten die natürlich die Augen selbst. Und das ist natürlich ganz schlecht, weil also durch die Augen leben ja auch, liebt es ja auch, dass man wirklich die Augen sehen kann und da muss man erstmal dann gucken, wie man das macht. Also so, das war so der Testlauf für unsere Technik auch und es war alles sehr, sehr spannend für alle Beteiligten und mit ungewöhnlichen Zeiten von Hauptproben und so dadurch auch. Und dann die letzten Lichtstimmungen wurden dann auch noch nach der Generalprobe eingerichtet, weil es einfach vorher nicht ging, aber hat dann alles letztlich gut geklappt. Wir mögen ja die Herausforderung, also so. Es ist ja sehr drauf, also es ist praktisch unser Ding, dass wir darauf reagieren und spontan reagieren und es dann doch irgendwie immer noch hinkriegen dann so am Ende.
Was sind denn ungewöhnliche Zeiten für Hauptproben dann?
Naja, normalerweise wären die halt regelmäßig abends und dann musste man halt praktisch mit den Schauspielern, also die erste Hauptprobe war zum Beispiel noch ohne Licht am Montagnachmittag, damit man dann am Montagabend die Zeit hat, das Licht einzurichten, weil das wäre einfach vorher gar nicht gegangen. Und dann haben wir gedacht, es ist wichtiger, dass die Schauspieler diesen Durchlauf haben und die Techniker sich das dann auch nochmal angucken können, weil die sehen natürlich da auch ganz viel, wo geht da jemand wohin, wo braucht es da einen Scheinwerfer auch nochmal. Das ist ja ganz wichtig, dass man so die Position auf der Bühne auch mal mitkriegt, bevor man das Licht hängt. Und deswegen gab es halt eben diese erste Hauptprobe nachmittags und eben auch ungewöhnlich für erste Hauptprobe noch ohne Licht. Aber das wurde dann eben bis spät in die Nacht hinein am Montag gehängt und eingerichtet und damit es dann am Dienstag mit Licht funktionieren konnte.
Und die Panda-Augen sind weg?
Die sind jetzt weg, ja. Also ich mache dann ja immer auch eben genau da ja, auch die Fotos. Und dann sage ich auch immer, deswegen achtet man dann besonders nochmal aufs Licht und denkt, ah nee, so ist es noch nicht schön. Und ja, wir sind ja noch dran. Und da haben die halt auch alle ihren Ehrgeiz. Also der Boris Gonzales ist so unser Lichtspezialist im Haus auch. Und der ist da auch, der ist dann immer ganz, ganz unglücklich, wenn was nicht so richtig, wenn er so von der Zeit her und von den Möglichkeiten das nicht so richtig schön machen kann, wie er es eigentlich will. Er hat natürlich auch seinen Anspruch und der hängt sich da aber auch rein und bastelt so lang dran, bis es halt auch passt dann.
Wie hat sich der Klang des Saals herauskristallisiert?
Also ich finde den Klang super. Der ist, also es funktioniert, wie gesagt, auch mit unverstärkten Sprechstimmen. Es ist auch wirklich so, dass die praktisch die Mikroports nur beim Gesang anhaben und dann werden die wieder runtergeregelt und wenn die sprechen, dann geht es praktisch direkt und nicht durch die Lautsprecher. Das finde ich auch mal angenehmer, weil man dann das auch besser lokalisieren kann und gleich weiß, wer redet da jetzt eigentlich. Und also das hat sich eigentlich gut erwiesen. Ich meine, es ist ja auch dann das spannend, wenn man das noch nie so ausprobieren konnte, wie es sich da mit Leuten drin anfühlt, weil die schlucken natürlich auch nochmal viel Klang und so, aber das, also ich finde, der Raum ist perfekt aus, also so, ich weiß gar nicht, die haben gar nicht so viel jetzt an der Akustik rumgedoktert wie an der Stadthalle, aber trotzdem funktioniert das eigentlich super.
Und diese Kombination aus Verstärkung und natürlicher Stimme ist auch reibungslos funktioniert. Kein Problem.
Ja, also ich finde, es funktioniert super. Das ist natürlich auch, das ist sowas, was ich dann praktisch erst in diesen Proben einspielen musste, weil es natürlich für die Technik, die, wie gesagt, die hatten nicht viel Chance auf viel Vorlauf und die müssen total konzentriert am Regler sein und sofort runterregeln, wenn das Lied vorbei ist, weil manchmal geht das sehr fließend ineinander über, auch dass man praktisch wirklich direkt dran spricht. Also kommt auch kein Applaus mehr dazu. Also es ist bewusst so, dass man das nicht schafft, dass zwischen noch Applaus kommen kann, dass einfach die Geschichte weitergehen kann, weil die Lieder in dem Stück auch eine große Bedeutung, also die erzählen auch ganz viel. Die sind nicht jetzt nur irgendwie Lieder, weil es nett ist, mal ein bisschen zwischendurch Musik zu haben, sondern die sind für den Inhalt auch total wichtig und um den Zeitgeist zu transportieren und überhaupt. Und deswegen gehören die einfach so eng zur Geschichte, dass es manchmal stören würde, wenn man dazwischen klatscht.
Von Weimar bis Merkel war die erste Premiere-Uraufführung. Dazu haben wir nochmal eine Extrasendung, dann mit Heiner Kontschak auch. Von dem her wenden wir uns jetzt dem Mono-Spektakel-Festival zu. Das ist ja auch eine Tradition in der Tonne. Schon zum achten Mal läuft es jetzt, das Festival, für ja, Ein-Personen-Stücke, Solo-Theater, ihr habt es Mono-Spektakel genannt und als Untertitel ist jetzt auch noch Solo-Festival, war es glaube ich von Anfang an nicht dabei. Ist das jetzt, um es den Leuten nochmal klarer zu machen auch?
Ich denke schon, dass wir das Solo-Festival von Anfang an dabei hatten. Also Mono-Spektakel als Titel und klar, also Solo-Festival ist das Genre, worum es geht.
Woher, wie kam das, dass das jetzt quasi so auch zum Markenzeichen auch von der Tonne geworden ist, dieses Monospektakel? Was wisst ihr über die Anfänge?
Ja, also die Idee war eigentlich, dass wir gedacht haben, erstaunlicherweise laufen bei uns Monologe total gut. Also wir haben ja diesen, eben auch eben neben dem Neubau noch immer diesen Tonne-Keller. Und der ist einfach kuschelig, klein und man ist total dicht dran und das ist ganz, ganz großartig. Also oft ist so Monolog so ein bisschen Stiefkind im Theater, also man denkt irgendwie, ja okay, da muss einer mal noch, der Regieassistent hat halt auch noch eine Inszenierung im Vertrag und der muss jetzt halt auch noch was machen und dann gibt man ihm halt mal einen Schauspieler und sagt, okay, macht ihr mal da. Oder für Schauspieler ist es auch eigentlich eine ganz, ganz tolle, ganz große Herausforderung, weil es ja was Besonderes, wenn man wirklich ohne sich auf irgendwelche Kollegen verlassen zu können, da ganz alleine auf der Bühne das durchziehen muss und durchstehen muss und praktisch das Publikum gewinnen muss, ganz alleine eigentlich. Das ist eine ganz große Arbeit dann für den Einzelnen und es macht aber auch mit dem Publikum ganz viel, weil man sozusagen auch eben denkt, der eine Mensch da ist spielt da für uns nur einer alleine. Und also ich glaube, emotional macht das auch eine andere Haltung, bringt das eine andere Haltung noch mit sich. Und das ist ganz toll, dass man, und wie gesagt, wir haben ja auch die neuen Räumlichkeiten, man ist ja trotzdem auch immer noch nah dran. Also im großen Saal findet das gar nicht statt. Wir haben ja noch eine kleinere Spielstätte im Neubau und deswegen, also praktisch darauf konzentriert die Spielstätte und der Tonnekeller. Und wir mögen das total und das hat sich, also wir haben auch nicht gedacht, dass das achtmal dann noch laufen wird und immer weiterlaufen wird, aber es macht uns eigentlich allen total viel Spaß. Das ist großartig, dass Gäste zu uns kommen und wir bei uns ins Theater gehen können und tolle Sachen sehen können. Und also ich finde Mono jetzt gar nicht als Mangel, sondern eher auch als Qualität, dass wirklich eben einer ganz allein da gefordert ist.
Mono als Marke.
Es hat sich ja auch tatsächlich im Laufe der Jahre so ein Stammpublikum rauskristallisiert. Also es sind Leute jetzt wirklich regelmäßig jedes Jahr in jeder Vorstellung drin. Es gibt Theaterpässe, da kann man sich auch günstiger mehrere Karten kaufen. Das ist einfach auch von der Atmosphäre her, finde ich das total toll, wenn sich immer wieder ähnliche Leute treffen und sich austauschen. Also dieser Austausch, der bei normalen Vorstellungen oft nicht stattfindet, weil die Leute hinterher heimgehen, ist beim Festival da, weil sie sich zusammensetzen und drüber reden.
Auch wenn das Festival sich über mehrere, ja, ne, fast, nee, eine Woche grob, eine Woche ist es, ja.
Also zwei Wochenenden,
Zwei Wochenenden und da kann sich dann schon auch was entwickeln. Wie ist es denn mit den, ist es jetzt schon so ein Selbstläufer, wie ist es denn Teil eurer Struktur, eurer Orga? Du kümmerst dich hauptverantwortlich um das Monospektakel und musst ganz viele ablehnen, weil 200 Bewerbungen kommen im Jahr?
Nein, 200 jetzt nicht, aber ich schätze, es waren so um die 40 Bewerbungen und 7 haben wir ausgewählt. Es geht eigentlich jetzt schon los, dass sozusagen mit dem Festival dieses Jahres schon Bewerbungen fürs nächste kommen. Also ich habe jetzt schon eine Einladung, mir ein Stück in Stuttgart am Forum Theater anzugucken. Und dann sammelt man eben, also ich sammle jetzt sozusagen bis zum nächsten Herbst. Und oft sind es Videos, manchmal schaut man sich das auch an, wenn es nicht so weit weg ist. Und ich mache die Vorauswahl, wir entscheiden dann sozusagen aus den Favoriten gemeinsam, wen wir haben wollen. Und dann entsteht das nächste Programm.
Aber super, dass die Sandra das macht, weil das ist zum Teil leider auch manche Dinge, die man da angucken muss. Sie filtert das immer so ein bisschen schon mal, dass wir dann irgendwie nur noch die wirklich in die nähere Wahl kommen, angucken müssen. Und das macht dann auch wirklich Spaß. Ich glaube, sie hat da manchmal auch Dinge, die dann nicht so toll sind, zu sichten.
Ist es so?
Ja, also es ist oft auch so, also es bewerben sich manchmal sogar auch Laien, was ja nicht unsere Zielgruppe ist. Oder also wir wählen ja nur Profis aus. Und von der Qualität her gibt es da ganz große Unterschiede, ja.
Also die Kraft, die Fähigkeit, ein Theaterstück mit einer Person zu befüllen, da gehört schon einiges dazu.
Auf jeden Fall, ja. Also das ist diese Spannung irgendwie übers ganze Stück zu halten, die Zuschauer, dass die da dranbleiben an der Geschichte. Also klar, es ist nicht nur der Schauspieler, es geht auch natürlich um die Story und wie das Ganze gemacht ist. Dieses Gesamtpaket, das muss einfach stimmen. Und wir haben in den letzten Jahren immer wieder Stücke ausgewählt, die wir selber toll fanden. Und ja.
Wie machst du das mit dem Sammeln? Du hast dann da deine Listen schon mit Plus und Minus dahinter? Oder wie funktioniert das bei dir organisatorisch bis zu dem Zeitpunkt, wenn du es quasi dem Team präsentierst?
Ja, also ich wähle meine Favoriten aus und habe dann noch welche in der Hinterhand und manchmal ist es so, dass es dann vielleicht auch terminlich nicht zusammenkommt oder so und dann muss man da eben gucken, wer könnte da nachrücken, wenn das nicht klappt. Die ich von Anfang an nicht sehe in unserem Programm, den sage ich dann eigentlich auch gleich ab.
Was sind für dich nochmal so ausschlaggebende Kriterien auch? Schauspielleistung, Geschichte?
Ja, genau. Also der Schauspieler, der muss mich irgendwie überzeugen. Also gerade Authentizität und auch, ja, also das ist jetzt nicht in jeder Form gefragt. Also es gibt natürlich auch andere Formen, aber das ist das, was ich wichtig finde, dass ich dem die Geschichte abkaufe. Ich versuche auch ein bisschen zu mischen, also dass man jetzt ganz unterschiedliche Sachen dabei hat. Wir haben Erzähltheater als Form, Puppentheater ist jetzt, ne, wir kommen nachher noch drauf zu, eine bestimmte Form. Früher hatten wir auch mal Tanztheater, also mit sozusagen einer Solo-Performance, was nochmal eine eigene Geschichte ist. Also es war dann für die Jury auch nicht so einfach, irgendwie das einzuordnen in dieses ganze Programm. Aber trotzdem ist es schön, wenn man ganz, ganz unterschiedliche Sachen hat und alles ist aber unter dem roten Faden irgendwie zusammen in diesem Festival.
Dass ein Festival eben auch ein bisschen die Vielfalt dann der Solo-Theaterstücke darbieten kann. Nicht nur Klassiker oder so, sondern...
Genau. Das finde ich auch ganz toll an diesem Festival eben, dass das genau das zeigt eigentlich, weil wie gesagt, es ist oft so ein bisschen so, dass man denkt, ja, Monolog und dann denkt man, ja, aber klar, Monolog, wow, was gibt's alles, was ist eigentlich alles ein Solostück, ne?
Und wie lief es in diesem Jahr ab oder besser gesagt, letztes Jahr im Herbst hast du dann die Vorauswahl präsentiert, es lief alles parallel zur Baustelle?
Ja, deswegen war ich dieses Jahr, habe ich die Entscheidungen auch oft sozusagen selber treffen müssen und habe dann im Prinzip am Ende mir das Okay geholt von den anderen, weil sie sehr eingespannt waren und sonst haben wir da schon noch mehr diskutiert, was wir nehmen, was wir nicht nehmen. Und jetzt bin ich so ein bisschen allein verantwortlich für das Programm. Ich hoffe, es ist trotzdem das, was allen gefällt, ja.
Hättest du da gern mehr Zuspruch noch gehabt manchmal? Oder ist es eigentlich auch toll, mal das eigenverantwortlicher noch zu stimmen?
Ja, das gefällt mir schon ganz gut und bis jetzt hat sich noch keiner beschwert, also wir werden sehen. Das weiß man dann immer erst hinterher.
Die ersten zwei Veranstaltungen sind ja auch schon gelaufen. Freitag und Samstag gab es zweimal ein Monospektakel. Ihr hört das Lokalmagazin und wir haben immer noch das Theater Die Tonne zu Gast in Persona von Karin Schulze und Sandra Omlor. Es geht um das Monospektakel Nummer 8, das Festival für Solo-Theaterstücke. Es hat angefangen am letzten Freitag und am Samstag mit den ersten beiden Stücken. Kunst ist böse war der Opener. Ist das hoffentlich kein Motto, oder?
Ja, also wir haben dieses Kontrastprogramm am Wochenende schon gehabt. Also das erste Stück Kunst ist böse und das zweite mit dem Titel Das Leben ist gut. Die Titel schon und die Form, wie das umgesetzt ist, waren auch sehr unterschiedlich. Und Kunst ist böse hat natürlich diese Auseinandersetzung mit dem Theater, mit der Kunst. Wozu ist es gut? Was will man damit? In der Form des Doppelmonologs, also das ist auch ein Markenzeichen von Meyer und Kowski, also das sind Marc von Henning und Susanne Reifenrath aus Hamburg. Die haben dieses Stück produziert zusammen mit dem Schauspieler Hans-Jörg Frey, der in Hamburg auch an großen Theatern, also Thalia zum Beispiel, gespielt hat. Also ein wirklich sehr, sehr renommierter Schauspieler. Und das ist aufgeteilt in zwei Teile, die sogar auch an unterschiedlichen Orten stattgefunden haben. Der erste Teil im Foyer. Also das war für einige auch eine Überraschung, weil wir hatten natürlich da Stühle aufgestellt und dann haben sich die Leute schon mal zum Trinken hingesetzt und dann ging es direkt los. Der Schauspieler hat gesagt, nehmen Sie Platz, und hat dann erzählt, wie der Abend aufgebaut ist. Also im ersten Teil geht es um eine Erinnerung, die, also wo er sozusagen, also die Figur selber ein Erlebnis hatte mit einem Regisseur. Und dieser Regisseur hat jetzt zum 36. Mal Macbeth inszeniert und hält seinen Schauspielern eine Kritik, also eine Rede, die zum Teil sehr ausfallend wird, weil er nicht zufrieden ist. Also er möchte mit seiner Kunst, er möchte da ein Theater des Entsetzens kreieren. Das hängt wiederum damit zusammen, dass er als Kind ein Erlebnis hatte. Also er ist in einem Zirkus, hat er erlebt, wie eine Artistin umgekommen ist. Und seitdem ist Theater mit ihm eben mit diesem Vorgang verbunden, dass irgendwas Katastrophales passieren muss und dass ihm ansonsten irgendwas fehlt. Und das will er in seiner Kunst selber umsetzen und schafft es nicht, weil die Schauspieler eben nicht entsetzen wollen, sondern die wollen gefallen. Und das ist das große Dilemma. Und diesen Regisseur erlebt man eben als Zuschauer in dem ersten Teil des Abends. Im zweiten Teil, der findet dann im Saal statt, fand im Saal statt, in der Tonne 2, hat man einen Vortrag, also beziehungsweise das Erlebnis ist eigentlich, dass derjenige, also diese Figur, einen Vortrag anhören soll, den eigentlich seine Tochter besuchen sollte. Sie ist aber verhindert und er geht dahin. Und im zweiten Teil wird das wiederholt, was er da erlebt hat, einen Vortrag eines gelehrten asiatischen Shanti. Der Raum ist auch sehr asiatisch eingerichtet, also die Bühne mit einem Gong, mit Meditationskissen. Einige der Zuschauer saßen dann auch tatsächlich auf den Kissen mit auf der Bühne. Und da geht es eigentlich auch von der Geschichte her sehr also Zen-Geschichten, ne, die immer irgendwie eine Aussage haben, die aber verschieden interpretiert werden kann. Und im Prinzip, dass Kunst eigentlich auch alles sein kann.
Dieses Entsetzen, hat es manche Zuschauer da gepackt? Oder was hat der, Regisseur, die Figur des Regisseurs da auch ausgelöst?
Bei den Zuschauern die Faszination dafür, wie was hinter den Kulissen passieren kann. Also die haben das wirklich so als authentisch auch angenommen. Und bei den Künstlern oder Schauspielern, die da mit drin saßen, also die haben tatsächlich gesagt, ja, kenne ich, habe ich schon erlebt.
So die Diven, oder kommt mir vor wie so ein Fußballtrainer, der als Schleifer bekannt ist, auch ne, die streng autoritär da bedingungslosen Gehorsam fordern?
Wobei, dazu muss man sagen, also dieses Erlebnis, was danach gespielt wird, das ist von 1973, also da ist er sozusagen also die Figur als Schauspieler viel jünger gewesen und 30 Jahre später, 40 Jahre später erlebt er das eben nochmal, indem er es präsentiert.
Und da hat sich vielleicht auch einiges getan auf dem Markt der Regisseure.
Ja.
Ist ja auch immer die Panik jetzt wirklich. Also es ist halt eine Generalprobe oder nach der Generalprobe und das ist die allerletzte Chance für einen Regisseur, da noch irgendwie was einzuwirken, und danach muss er es vertrauensvoll den Schauspielern ja übergeben und sich darauf verlassen, dass die dann noch das machen, was er mal mit ihnen ausgemacht hat. Und es gibt auch schon die Fälle, wo es dann eben ganz anders läuft und plötzlich seitenweise Striche dann irgendwie plötzlich bei der Premiere wieder gesagt werden, was eigentlich so ausgemacht war, dass man es nicht mehr sagt.
Also auf der einen Seite die künstlerische Verantwortung und der Anspruch des Regisseurs, respektive mit dem Künstler, dem Theater, dem Schauspieler auch den Freiraum zu geben, diese Sache zu interpretieren. Es genau. Muss immer wieder neu ausbalanciert werden. Ja? Erlebt ihr ja auch in eurem im Betrieb. Du mit den Jugendlichen oder in der Dramaturgie und du ja da auch, oder?
Genau, das Tolle ist ja, im Theater hat man eben ganz viel mit Menschen zu tun und die sind natürlich auch ganz unterschiedlich, und das ist auch so ein bisschen das Ding von Marc von Henning, dass er sogar auch damit spielt, dass er auch mit, was ist, bringt der Schauspieler ein, was ist die Figur, und das weiß man oft bei ihm gar nicht so genau, oder da sind oft so Behauptungen auch drin, dass man denkt, das ist jetzt wirklich dieser Schauspieler, also er schafft es, dass man das dem Schauspieler als Menschen sozusagen abnimmt, und dabei ist es trotzdem eigentlich aber auch die Figur, also der Schauspieler, der natürlich diese Figur spielt. Und aber es ist so ein Ding, das den Marc von Henning ganz besonders reizt, eben dieses Spiel mit Wahrheit und das, wie weit nimmt man das ab, und das kriegt er eigentlich immer zur Perfektion hin oder immer wieder total fasziniert, dass man wirklich danach fragt, aber hat er das wirklich so erlebt? Und das ist, das mag ich total gern daran, weil das hat halt einfach ganz viel von Theater.
Da trägt sich ja auch das Setting im Foyer dann dazu bei, dass es wahrgenommen als
Ja, genau, echt, das war auch beabsichtigt, natürlich.
Wahrgenommen wird. Und ist die Kunst dann böse oder wie kommt man, was sagt der Titel?
Naja, im zweiten Teil, also der zweite Teil ist ja genau das Gegenteil, also da ist Kunst nicht böse, aber die Auseinandersetzung damit, was Kunst sein soll, das ist halt das Interessante, und das ist für jeden dann eine Frage, die er selber beantworten muss.
Und da gibt es wildes Theater ja auch keine festen Antworten geben.
Genau. Vielleicht noch kurz zu Marc von Henning, den haben wir nämlich auch überhaupt über das Monospektakel kennengelernt. Der war mit dem Umwegmacher bei uns, einen der ersten Monospektakel überhaupt. Und dann haben wir den als Regisseur kennen und schätzen gelernt. Und der hat damals ja auch bei uns hier extra dann ein Stück inszeniert, was bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen dann eingeladen war und so. Also das finde ich auch ganz toll, wie so als Beispiel, wie so für uns dann auch so die Welt ein bisschen zu uns nach Reutlingen kommt, so die große Theaterwelt, und sich dann auch so Kontakte auftun und die dann auch immer wieder bleiben. Und man freut sich, wenn man sich dann auch wieder sieht und ist auch neugierig darauf, was die dann so als nächstes Mal präsentieren und wieder Neues im Angebot haben. Und deswegen durfte der auch schon öfter beim Monospektakel seine Stücke zeigen, weil wir die sehr mögen, diesen Stil. Und das Tolle ist ja sogar, man hat dann sogar gleich zwei Monologe auf einmal.
Und dann entsteht da fast schon ein richtiges Netzwerk dann ja auch.
Genau.
Dafür. Kunst ist böse war das erste Stück beim Monospektakel. Das Leben ist gut. Dann die andere Seite der Medaille, also doch Schwarz-Weiß-Malerei. Wahrscheinlich nicht. Ne? Aus Zürich kamen sie, ein Erzähltheater nach dem Bestseller von Alex Capu.
Also ist ein Schweizer Autor, der sehr, also hier haben ihn auch viele gelesen. Also ich war im Anschluss an die Vorstellung noch mit einigen Reutlingern im Gespräch, und die haben auch andere Titel von ihm genannt. Also von daher, der Autor ist sehr bekannt. Der Schauspieler Alexandre Pellichet ist auch Schweizer. Hat aber auch schon am LTT gearbeitet, das ist jetzt schon einige Zeit her, ist jetzt eigentlich in St. Gallen. Sein Bühnenbild kam auch aus St. Gallen, also er hat eigentlich dieses Stück ursprünglich in einer Bar gespielt, also die Premiere war in einer Bar, die es tatsächlich auch als Bar gibt. Bei uns hat er jetzt eine Guckkastenbühnenvariante gezeigt. Das heißt, er hat dafür ein Bühnenbild kreiert und eine ganz andere Spielvariante dafür kreiert, wenn er in einem ganz normalen Theatersaal spielt. Und das Bühnenbild besteht aus Bierkisten, also St. Gallner Bierkisten. Und der Hauptdarsteller, der Protagonist Max, ist ein Barkeeper. Deswegen findet das Ganze natürlich in der Bar statt. Er ist in seinem Leben und in seiner Bar und in der Stadt, in der er lebt, total verortet, fühlt sich da wohl. Seine Frau ist jetzt gerade nach 25 Jahren das erste Mal auf Reisen, ruft ihn immer wieder mal an von unterwegs, schreibt ihm Karten. Und er erzählt eigentlich die so, mit welchen Menschen er zu tun hat und wer alles in seine Bar kommt, wem er begegnet. Und oft sind das auch Abenteurer oder Menschen aus anderen Ländern. Und diese Erlebnisse, die erzählt er so packend und so lebendig, dass man das eigentlich selber so mitfantasiert, seine eigene Fantasie, die da bei ihm, das Kopfkino, das da losgeht.
Barkeeper auch ein bisschen als Psychologe?
Ja, auch, ja, kann man so sagen, aber es geht hauptsächlich auch um seine Sichtweise, also ne, diese Begegnungen mit den Leuten, da kommt dann eben ganz viel von seiner eigenen Persönlichkeit raus, und am Ende ist es auch so, dass er sich in eine eigene Reise hineinfantasiert, wo er selber dann auf einem Einbaum unterwegs ist, auf dem Fluss, und das ist auch ganz spannend erzählt, das finde ich ganz toll an dieser Erzähltheaterversion. Also eigentlich hat man einen Roman, der gekürzt ist in eine Theaterfassung, und ein Schauspieler, der das Ganze erzählt, aber eben mit tollen Mitteln. Also
Er muss gar nicht mehr selber auf Reisen gehen, sondern er träumt sich rein, erlebt es virtuell fast, ja. Mhm. Das Leben ist gut, das ist schon vorbei. Jetzt kommen wir zu denen, die noch zu erleben sind. An diese Woche am Mittwoch. Ratten in the Box nach Gerhard Hauptmanns Die Ratten für die Generation Popmusik noch als Untertitel. Mit Puppen und mit Musik, ja. Da darf man Puppen sagen oder da darf man Puppen sagen?
Ja, also die Künstlerin hat selber in ihrer Pressemitteilung als sozusagen Besetzung geschrieben, Bridge, Markland und 15 Puppen. Ja, also Ratten in the Box ist eine, also gehört in die Reihe Classic in the Box. Das hat sie entwickelt. Sie hat da schon Faust in the Box, Räuber in the Box bei uns im Monospektakel gezeigt vor einigen Jahren. Ratten ist jetzt ganz neu herausgekommen. Das hatte im November Premiere. Und diese Form, also dieses für die Generation Popmusik, also sie hat das Ganze als Vollplayback. Das heißt, sie hat Sprecher engagiert, in dem Fall ganz unterschiedliche, aus unterschiedlichen Bereichen, also da sind auch Kabarettisten dabei oder Sänger, die ganz unterschiedliche Dialekte sprechen, weil das auch, ne, also Hauptmann Ende 19. Jahrhundert, nee, Anfang 20. Jahrhundert, das war die Zeit des Naturalismus, da hat er ganz bewusst Dialekte benutzt in seinem Stück und sie macht es eben auch und sie spricht mit, aber spricht nicht selber. Also alle Rollen werden über Tonaufnahmen eingespielt und verwoben mit musikalischen Zitaten, das heißt aus diesen Pop-Songs. Da sind ungefähr 145 Stücke mit drin, aus denen zitiert wird. Also zum Beispiel Nina Hagen, also es geht ja um ein Dienstmädchen, das außerehelich schwanger ist und das Zitat daraus, Vater haut mir Kopf an die Wand und schmeißt mir Straße. Und dazu singt Nina Hagen, ich war schwanger, mir ging es zum Kotzen. So. Das ist auf jeden Fall eine sehr witzige Art, damit umzugehen. Und der Klassiker, also sie hat ja natürlich auch viele junge Leute mit drin und spielt das für Schulen und so. Also das ist dann auch für Publikumsgruppen, die vielleicht nicht unbedingt so typische Theatergänger sind.
Und sich auch nicht so für Klassiker begeistern unbedingt.
Aber der den Klassiker kennt, der hört ihn da auch raus oder ist es komplett entfremdet, entkernt?
Nein, also komplett entfremdet ist es nicht. Also man natürlich, die Geschichte ist da, sie ist, man muss nur so ein bisschen die Arbeit leisten, dass man diese Zitate eben in die Geschichte wieder, dass man das zusammenkriegt.
Hochkomplex stelle ich mir das vor, das so zu komponieren sozusagen, ja, die Musik und die Sprecher und dann das Ganze, ne, auf Kommando, das muss ja alles dann passen, ja.
Genau, das ist auch gerade für das Spielen, da finde ich das immer, also ich habe ja die anderen, das habe ich jetzt natürlich noch nicht gesehen, da freue ich mich schon ganz arg drauf, aber die anderen beiden Versionen, eben was Sandra gerade gesagt hat, die Räuber und den Faust hatten wir ja schon da und das ist wahnsinnig faszinierend, weil das ist natürlich total durchgetaktet und wenn sie da einmal, sie geht ja auch mit diesen Puppen um und die zieht die auch um und was weiß ich, also die spielt ja auch damit und das muss wirklich immer auf dem Punkt sein, sonst funktioniert sie ja nicht und das macht sie so faszinierend und hat dabei auch eine so großartige Mimik und also ich finde es ganz großartig, was sie da macht, einfach so, macht total Spaß und gerade durch diese Lieder, also dadurch, dass sie dann so den Hinter, also es ist auch, bringt auch einen ganz großen Witz oft in diese Geschichten, die ja jetzt in dem Fall eher so eine sehr krasse, tragische Geschichte ist, aber es bringt einen totalen Witz rein, dadurch, dass man halt eben diese Assoziationen über die Lieder hat, also diese Texte, die dann im Stück vorkommen, die dann nochmal in den Liedern wiedergespiegelt werden und aber auf so eine andere Art halt. Das ist ja eine ganz, ganz eigene Form, die sie da entwickelt hat und die ganz, ganz tolle Herangehensweise eben an Klassiker auch.
Ist ja Mono in Anführungszeichen, wenn da 15 Puppen auf der Bühne sind. Oder?
Ja, sie sind alle animiert von der gleichen Schauspielerin, von daher.
Lass mal's gelten. Ratten in der Box am diesen Mittwoch, 31. Januar, 20 Uhr, dann im Tonne-Keller. Ihr mischt da ein bisschen nicht alles im Keller, sondern am Donnerstag spielt ihr dann in der Tonne 2 wieder im Neubau. Für C ein Solo mit Musik. Mhm. Was passiert da?
Das ist eine Regisseurin aus Stuttgart, die zusammen mit dem Schauspieler, der dann spielt, mit Sebastian Hammer, also sie heißt Stefanie Rolser, er ist Sebastian Hammer, sie haben das Stück gemeinsam entwickelt. Also sie haben den Text gemeinsam geschrieben und zusammen eben entwickelt über, also die Geschichte ist diejenige, dass der junge Mann, den der Schauspieler spielt, Briefe findet, Liebesbriefe, an seinen Großvater und die Antwortbriefe, die sein Großvater nie abgeschickt hat, an C. Schmitz. Und er will jetzt diese Briefe zustellen. Dafür reist er nach Kanada. Also es ist so eine Mischung auch aus, also so ein bisschen hat es auch was von Roadtrip und diese ganzen Erlebnisse, also die werden da erzählt und das ist einfach eine sehr charmante Geschichte und die Musik, die da vorkommt, also ist hauptsächlich auch deutschsprachig. Viele Lieder, die etwas auch mit Liebe und mit Gefühlen zu tun haben, die das Stück unterstützen.
Musik live auf der Bühne oder eingespielt?
Also die Begleitung ist eingespielt und der Gesang ist live.
Also eine Person spielt oder singt die Person auch?
Die singt auch.
Also nur zu zweit entwickelt, also auch da.
Genau, also es gibt kein Orchester, keine Band, aber der Sänger, also der Schauspieler singt.
Wobei es das ja auch schon mal gab, dass der Musiker nicht unbedingt als Person dann zählt, wenn
ja, das ist so ein bisschen ein umstrittener Fall und wir haben uns eigentlich dafür entschieden, dass wir das sozusagen ja lieber wirklich so trennen, dass man sagt, nee, da sollte eigentlich keine zweite Person noch mit auf der Bühne sein.
14, also am Donnerstag um 20 Uhr in der Tonne 2. Dann am Freitag nochmal, Freitag, Samstag, Sonntag nochmal, geht's nochmal rund. Freitag im Tonnekeller, ein Kuss, ein Mannstück über den Künstler Antonio Ligabue. Wer war Antonio Ligabue?
Das ist, also er wird gehandelt als der italienische Van Gogh. Also ein Künstler, der ja psychische Probleme hatte, also der in der Zeit damals, also das war Ende des 19. Jahrhunderts bis 1965 hat er gelebt, der in seiner Zeit sozusagen der Dorftrottel war, weil ihn die Leute nicht verstanden haben und der aber wirklich unglaubliche Kunst geschaffen hat und heute, also vor allem in Italien sehr bekannt ist. Er ist in der Schweiz geboren, ist aber in Italien als Künstler bekannt geworden und hat dort gelebt. Und das Stück ist in Italien produziert worden, hatte aber Premiere in der Schweizer Klinik, in der der Künstler behandelt wurde. Und der, also Regie Mario Perotta, er ist Italiener und der Schauspieler Marco Michel ist Schweizer. Die haben da auch das Bühnenbild, was er benutzt. Also der Schauspieler erzeugt tatsächlich auch auf der Bühne eigene Zeichnungen. Also er zeichnet Personen, die diesem Künstler Ligabue begegnet sind und benutzt die als Gesprächspartner. Also das sind riesige Leinwände, auf denen live auf der Bühne Zeichnungen entstehen.
Nicht vorbereitet, sondern im Moment.
Genau.
Und auch die Story wahrscheinlich von einer tragischen Persönlichkeit.
Mhm. Ja. Natürlich, ja. Es geht genau um diese Außenseiter, die Gesellschaft nicht versteht, aber Genie und Wahnsinn, ja.
Man muss keine Angst haben, der spielt das auf Deutsch, also kriegt das auch mit.
Ein Kuss am Freitag im Tonnekeller und dann am Samstag nochmal schon die zweite Uraufführung in dem noch jungen Neubau der Tonne im Foyer. Auch schon wieder an die ungewöhnliche Location, die Echokammer von und mit Robert Atzlinger.
Der Robert Atzlinger hat ja schon ganz viel bei uns gemacht, ein toller, großartiger Schauspieler, den wir immer sehr gerne wieder engagieren. Und der hat sich schon ganz lange mit dem Thema Verschwörungstheorien beschäftigt. Also so und fand es eigentlich ganz spannend, daraus ein Stück zu entwickeln und wollte das immer mal schon. Und dann sind wir sozusagen da zusammengekommen und haben gesagt, ja, ist doch super fürs Monospektakel. Und deswegen kommen wir da sogar in den Genuss der Uraufführung, die sind jetzt gerade auch noch am Proben bei uns, also das ist alles noch ganz, ganz frisch und der hat sich da ganz intensiv reingehängt, weil es einfach ein super spannendes Thema ist, auch so ein bisschen dieses Spiel mit der Wahrheit, wie schafft man das zu manipulieren oder was bringt man eigentlich mit, um Leute zu manipulieren, dass sie einem irgendwelche Theorien plötzlich abnehmen und die auch für wirklich halten und was macht das mit den Menschen und warum mögen Menschen so gerne solche Theorien und fallen auch drauf rein oder verfolgen die selber und wieso halten sich irgendwelche Unwahrheiten so lange und werden so lange geglaubt und wo ist überhaupt die Wahrheit und was ist dahinter und das ist ein ganz vielfältiges Gebiet eigentlich und der spielt da halt damit.
Wie setzt du das um? Also ist dann eine Figur dann im Einsatz, die einem das verkauft oder wechselt er auch die Figuren?
Also wir müssen uns da selber ein bisschen überraschen lassen, weil klar, also sein Konzept stand fest, wir haben es abgekauft, aber das Stück entsteht jetzt gerade und wie das genau aussehen wird, sehen wir dann auch erst am Samstag.
Da hat er noch relativ wenig rausgelassen oder macht es wirklich auch so kurz vor knapp?
Ist ja so bei Verschwörungstheorien, das muss man ganz genau angehen eigentlich. Das ist ja eine Inszenierung an sich, so eine Verschwörungstheorie auch. Aber dem Robert Atzlinger kann man da auch vertrauen. Wie gesagt, wir haben so tolle Sachen schon eben, jetzt nicht von ihm, aber mit ihm gesehen. Und der hat immer einen ganz, ganz schönen Zugang zu den Figuren. Und also steigt da mal ganz tief ein. Und also das mögen wir an ihm sehr als Schauspieler.
Und er wollte es auch im Foyer machen? War das sein Wunsch?
Ja, also für ihn war es wichtig, dass es ein Unort ist, also dass es kein Theaterraum ist. Einfach von seinem Konzept her, das wollte er von Anfang an so haben.
Mhm. Ein Unort? Alles, was kein Theatersaal ist, ist ein Unort.
Das ist eine Beleidigung für unser Foyer eigentlich, weil das ist wunderschön.
Also die Uraufführung der Echokammer, die Echokammer ist das, dieser Hallraum, wo sich Leute nur mit ihren eigenen Meinungen ja eigentlich auch umgeben. Was hat er da schon auch was zu gesagt?
Naja, es geht genau darum, also bei diesen Verschwörungstheorien, dass sich das so gegenseitig befruchtet und hochschaukelt und dass man im Prinzip eben in dieser gleichgesinnt denkenden Blase gefangen ist und dann keine Außenperspektive dazu hat.
Alternative Fakten und so, ne, die sich da dann genau. Immer weiter verbreiten. Echokammer, die Uraufführung von und mit Robert Atzlinger am kommenden Samstag, dem 3. Februar im Foyer im Neubau in der Tonne. Und dann gibt's auch noch am Sonntag noch einen letzten Monolog sozusagen. Name Sophie Scholl von Ricke Reiniger. Sophie Scholl ist ja schon eine Ikone.
Genau. Und die Figur, um die es in diesem Monolog geht, also das ist ja ein zeitgenössisches Stück, die heißt Sophie Scholl, ist aber nicht die Figur, die wir kennen, also die Person, die wir kennen aus der Geschichte, sondern das ist eine junge Jurastudentin, die sich eben mit diesem Namen auseinandersetzen muss, zwangsläufig, weil sie in eine ähnliche Situation kommt. Sie ist als Jurastudentin vor Gericht geladen, in einem Fall, wo sie eine Information hat und damit hadert, gibt sie die raus oder nicht? Also es könnte ihre Karriere gefährden, wenn sie es tut. Wenn sie es nicht tut, dann hat sie einen Gewissenskonflikt. Und genau darum geht's. Und das also man hat sozusagen da Szenen gegengeschnitten, die tatsächlich aus der Historie von Sophie Scholl, also die auch vor Gericht wird am Ende hingerichtet. Also das wird so im Kontrast gegeneinander geschnitten. Und das ist wirklich eine spannende Form, weil man hat sozusagen sowohl das Historische, was eine total packende Geschichte ist, aber eben auch den heutigen Bezug, wie man selber mit so einer Situation umgehen würde. Oder so eine Figur, die jetzt gerade lebendig ist, die heute lebt und in einem Gewissenskonflikt ist und eine Entscheidung treffen muss.
Der Zwiespalt, auch den erleben wir mit und den dann auch historisch, im historischen Kontext auch. Mhm. Ja. Und welcher konkrete Fall ist es da bei der Jurastudentin, kann man das sagen?
Ja, also sie weiß Bescheid über einen Betrug ihres Professors.
Und
der Professor ist natürlich verantwortlich für ihre Karriere.
Also wenn sie den stolpern lässt, dann stolpert sie mit, sozusagen. Aber wenn sie ihn nicht, den Betrug nicht anzeigt, dann wäre sie, ja, kann sie auch nicht mehr schlafen vielleicht, ja. Und wie war es bei der, was war es bei der Sophie Scholl im Vergleich? Sie war, was hätte sie?
Sie hätte vielleicht auch Möglichkeiten gehabt, sich rauszureden. Also die hätte die Möglichkeit gehabt, weil sie ja noch sehr jung war und so ein bisschen auf die eben, ups, ich bin da reingerutscht. Also es war ja so ein bisschen das Ding, was ihr Bruder und die wollten sie eigentlich auch erst gar nicht mitmachen lassen. Und dann ist sie praktisch ja dazugekommen und wollte aber ganz bewusst und hat sich dafür auch entschieden und wollte dann natürlich auch dazu stehen. Also für sie wäre das eben der Verrat gewesen, zu sagen, nee, ich habe damit ja gar nichts zu tun gehabt. Und die Jungs haben mir irgendwie die Flugblätter irgendwo in die Koffer geschmuggelt oder so. Also deswegen, und sie hat dazu gestanden, das war ihr wichtig, weil sie sich halt auch ganz bewusst für diesen Weg entschieden hat und gesagt habe, dass das es geht nicht anders und ja, man muss da was unternehmen und das ist mein Weg und alles bei allem anderen. Also sie hat ja einen sehr christlichen Hintergrund eigentlich und sie hat auch gesagt, bei allem anderen sozusagen, ja, da verrate ich mich und mein Glauben und mein Menschsein eigentlich, wenn ich jetzt mich da rausmogle, nur um zu überleben. So. Und deswegen ist sie da, hat sie dazu gestanden und mit allen schlimmen, schrecklichen, grausamen Konsequenzen, die das ja hatte.
Und ja, das war absehbar, dass das.
Das war schon absehbar und die wollten halt dann auch die Nazis wollten da, glaube ich, auch ein Exempel statuieren, dass sie auch gesagt haben, nee, wir lassen uns auch nicht von der Jugend dieser Gruppe irgendwie abschrecken, egal, wir ziehen das durch und dann, ja.
Name Sophie Scholl am Sonntag, 4. Februar um 18 Uhr in der Tonne 2 im Neubau beim Monospektakel Solo Festival. Es gibt auch wieder die Tonella zu gewinnen, oder wie heißt?
Genau, also im Anschluss an die letzte Vorstellung am Sonntag wird die Jury sitzen, gemeinsam entscheiden. Wir werden uns die Argumente auch, also wir sind da nicht mit dabei bei der Entscheidung, sondern wir lassen uns hinterher dann die Argumente liefern. Und ja, die Tonella ist jetzt wirklich schon seit dem ersten Monospektakel an verschiedene Leute gegangen, nach Karlsruhe, nach tatsächlich auch ins Ausland, also in die Schweiz.
Wird sie immer wieder neu gebaut?
Ja, genau, das ist kein Wanderpokal, die wird jedes Mal neu hergestellt, jedes Mal ein Unikat. Ich finde die auch ganz großartig, das ist halt so eine Puppe, die ist von einer Bühnenbildnerin aus Bulgarien hergestellt, die hat damals für unser 50-jähriges Jubiläum auch so ein Bühnenbild also das ist sozusagen angelehnt an diese, da haben wir die Zofen gespielt und dann gab es so ein Bühnenbild, in dem die Schauspieler praktisch in so einer Figur, in so Figuren drin standen und das ist sozusagen die kleine Ausführung, also damit man es auch noch irgendwie verschicken und mitnehmen kann. Ich weiß nicht, so 40 Zentimeter hoch ungefähr, so aus Stoff genäht und mit Sand gefüllt. Und die hat einen sehr, sehr tollen Gesichtsausdruck und die sind jedes Mal wieder anders. Und ich finde die, ich mag die.
Und trägt eine Art Dornenkrone aber.
Ja, das ist jetzt nur auf unserem Flyer quasi. Das ist, war mal das Auge quasi, das Monospektakel, das eine Auge quasi. So. Und deswegen, das haben wir jetzt praktisch wie so ein Heiligenschein, könnte man sagen. Ja. Ne?
So. Heiligenschein oder Dornenkrone, alles eine Frage des Betrachters. Vielen Dank, dass ihr da wart, Sandra Umlohr und Karin Schulze vom Theater Die Tonne. Toi, toi, toi für das weitere Monospektakel und alle weiteren Projekte in der Tonne.
Ja, herzlichen Dank.